Wahrscheinlich haben Sie noch nie verglichen. Oder vielleicht haben Sie ja doch. Also wenn man es auf jeden Fall tut. Wenn man vergleicht, ob sich die eigenen Suchergebnisse bei Google von denen anderer Leute unterscheiden, dann merkt man ja in der Tat, das tun sie. Google weiß nämlich, dass die Interessen der Menschen unterschiedlich sind und danach wird die Chronologie unserer Suchergebnisse erstellt. Dass das passiert, das schwant irgendwann jedem kritischen Suchmaschinenbenutzer. Wie das aber geht, das behält Google naturgemäß für sich. Thomas Reintjes hat versucht, für uns dahinter zu kommen und er erklärt, welche Konsequenzen die fortschreitende Personalisierung im Internet hat.
Nietzsche, Kant und Foucault sind Google-Nutzer. Nicht wie du und ich, denn Nietzsche, Kant und Foucault können nicht selbst googeln. Wissenschaftler haben für die drei Philosophen Profile bei Google angelegt. Sie wollten herausfinden, wie stark die Suchergebnisse personalisiert werden. Einer der drei beteiligten Forscher ist Felix Stalder von der Zürcher Hochschule der Künste.
Wir haben künstliche Profile angelegt bei Google, um einerseits eben die Personalisierung zu studieren und parallel dazu immer wieder die gleichen Suchanfragen zu starten mit einem nicht personalisierten Account. Und damit haben wir quasi dann die Differenz beurteilen können, was kriegen die Personalisierten, was kriegen die nicht Personalisierten.
Stalder fütterte Google mit Begriffen aus Büchern der Philosophen. Als Nietzsche eingeloggt, suchte er nach Begriffen aus Nietzsche-Büchern, als Kant nach Kant-Begriffen. Schon bald unterschieden sich die Suchergebnisse von denen, die ein nicht bei Google angemeldeter und eingeloggter Benutzer bekommt. Nach 100 bis 200 Suchanfragen fing Google an, die Ergebnisliste anzupassen, ein wenig umzubauen. Ein Treffer rutschte von der zweiten Seite auf die erste oder von Platz 4 auf Platz 1. Im Prinzip heißt das nichts anderes, als dass die Suchmaschine einen weiteren Filter anwendet. Sie sortiert das Netz ohnehin auf Basis von zig Kriterien nach Relevanz. Die Kriterien haben mit den jeweiligen Websites zu tun, aber auch mit mir als Nutzer. Welche Sprache habe ich eingestellt? Aus welchem Land kommt meine Anfrage? Google versucht, diese Informationen zu nutzen, um mir in meinem individuellen Kontext das beste Ergebnis zu liefern. Und wenn Google weiß, welche Suchanfragen ich bisher gestellt habe und welche Ergebnisse ich bisher angeklickt habe, dann weiß Google mehr über den Kontext, in dem ich die Suchmaschine benutze. Im Informationsüberfluss weiß ich oft selbst nicht, was ich genau suche. Gut, wenn die Suchmaschine glaubt, es zu wissen.
Ich will nicht sagen, dass das prinzipiell schlecht ist,
erklärt mir Felix Stalder via Internettelefon, als ich ihm eine eher kritische Haltung unterstelle.
Die Frage ist einfach, ob wir uns damit nicht noch tiefer in eine immer intransparentere Technologie bewegen, die uns überhaupt nicht mehr erlaubt, ein kritisches Verhältnis dazu zu gewinnen, sondern wir einfach akzeptieren müssen, was kommt.
Google habe mit seinem überragenden Marktanteil bei den Suchmaschinen schon fast den Charakter einer Infrastruktur, sagt Stalder. Mit seiner Forschung will er sie besser verstehen, um Potenzial und Risiken abschätzen zu können. An erster Stelle steht für ihn,
zu verstehen, wie unser Bild von der Welt durch solche Technologien vorgeformt wird.
Was ich nicht bei Google finden kann, existiert auch nicht im Internet. Ein Buch, das nicht bei Amazon erhältlich ist, ist für mich de facto nicht existent. Suchtechnologie bestimmt, welchen Ausschnitt der gewaltigen Informationsmenge ich zu Gesicht bekomme. Das lässt sich kaum verhindern. Wenn es zu einer Anfrage 10.000 relevante Treffer gibt, dann muss es Filter geben und Algorithmen, die versuchen, die 10 relevantesten Links nach vorne zu stellen. Die 10 für mich relevantesten. Felix Stalder aus Zürich hat versucht, mit den Profilen von Nietzsche, Kant und Foucault zu erforschen, wie die Suchmaschine das macht. Doch auch wenn seine im Netz veröffentlichte Studie einen kleinen Einblick in die Google-Technik gewährt, bleibt am Ende die für mich, für den Nutzer unbefriedigende Erkenntnis, wie die Ergebnisse zustande kommen, was davon persönlich auf mich zugeschnitten ist und auf Basis welcher Daten. Das bleibt im Dunkeln. Das kritisiert auch Hendrik Speck, Professor an der Fachhochschule Kaiserslautern.
Ja, das ist also nichts dagegen zu sagen, wenn also bestimmte Sachen für die eine Person oder für die eine Anfrage mehr oder weniger gerankt werden, solange die Möglichkeit für den Nutzer immer noch besteht, das A nachzuvollziehen, damit also natürlich auch einen potenziellen Bias, das heißt eine Beeinflussung auszuschließen, und B diese Ergebnisse natürlich nach bestimmten anderen eigenen, selbstgewählten, möglicherweise besseren Kriterien entsprechend umsortieren zu können.
Schon oft wurde von Google gefordert, die Kriterien für das Ranking offenzulegen. Doch die sind das Kapital des Unternehmens, sagt Google-Sprecher Stefan Keuchel mir am Telefon und vergleicht es mit der Forderung an Coca-Cola, das Rezept für die Brause zu veröffentlichen. Und dass man nicht erkennen kann, ob und wo personalisiert wurde? Keuchel empfiehlt die Google-Hilfe, in der beschrieben ist, wie sich die Personalisierung verhindern lässt. Anderswo ist die Personalisierung nicht so unterschwellig wie bei Google, sondern ganz offensichtlich. Für den MP3-Player stelle ich mir meine eigene Musik zusammen, statt das einem Radiosender zu überlassen. In sozialen Netzwerken umgebe ich mich mit Freunden, die ähnliche Ansichten haben wie ich, die Artikel verlinken, die meine Ansichten untermauern. Hendrik Speck erklärt das so.
Das bedeutet natürlich, dass wir uns als allererstes mal wohlfühlen, weil das sind ja tatsächlich unsere eigenen Sachen. Wir müssen uns nicht mehr mit irgendwelchen abstrusen Vorstellungen von jemand anderem und so weiter beschäftigen. Das ist im Grunde also dann so eine weiche Couch, die wir uns dann selbst in unserem eigenen Medienkonsum sozusagen zimmern. Der Haken ist, dass wir dann natürlich genau das ausblenden, was uns potenziell helfen könnte, ja, also nicht zum Couch-Potato zu werden, sondern wirklich also uns mit Sachen auseinanderzusetzen, an irgendwas zu reiben, das Unbekannte zu erfahren oder das, wo wir tatsächlich wachsen, das, wo wir auch eigene Grenzen und so weiter erfahren, das findet dann natürlich nicht mehr statt.
Wir personalisieren alles um uns herum, sind glücklich damit und merken vielleicht gar nicht, wie wir dabei vereinzeln. Denn über das gleiche Netz, das mir die individuelle Zusammenstellung der Musik auf meinem MP3-Player, die einzigartige Komposition der Artikel in meinem Feedreader und die Anpassung der Ergebnisse meiner Suchabfragen ermöglicht, finde ich auch Gleichgesinnte. Gefällt mir. Jedes Mal, wenn ich Gefällt mir anklicke, schärfe ich mein virtuelles Geschmacksprofil ein Stück weiter.
Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Und auch heute
so klang Werbung vor 20 Jahren.
Binden, obwohl Tampons sauber und diskreter sind.
Das gefällt mir nicht. Es interessiert mich nicht. Es ist nicht mein Thema. Das Unternehmen hat umsonst Geld ausgegeben, um mich mit der Werbung zu versorgen.
Man riecht nichts und außen bleibt alles angenehm sauber.
Deshalb, sagt Hendrik Speck, ist der Trend zur Personalisierung vor allem für die Werbewirtschaft interessant. Und für die Anbieter von Werbeflächen, beispielsweise Google.
Wenn man eine Werbekampagne personalisieren kann, lassen sich damit für einen Plattformanbieter, das heißt für eine Internet-Webseite und so weiter, wesentlich höhere Summen erwirtschaften, als wenn man das einfach nur wild über die Leute hineinstreut.
Das ist auch das Ergebnis der Google-Personalisierungsstudie mit den Profilen der Philosophen Kant, Nietzsche und Foucault. Für den Nutzer hat die Personalisierung einen verhältnismäßig geringen Wert. Vor allem diene sie dem Feintuning des Verhältnisses zwischen Nutzern und Werbetreibenden.
Funktionen und Konsequenzen von personalisierter Internetsuche. Einblicke von Thomas Reintjes waren das.